Guten Morgen. Also Apostelgeschichte 5, 17 bis 29. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentliche Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der Hohepriester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israel zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück und meldeten es und sprachen: Das Gefängnis fanden wir mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen. Als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, doch nicht gewaltsam, damit sie nicht gesteinigt würden, denn sie fürchteten das Volk. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
Vielen Dank, Matthias, für deinen Dienst hier, dass du auch diesen Mut wirklich gebracht hast, hier das weiterzugeben. Es ist nicht immer so einfach, vor so vielen Menschen zu stehen. Und ich will auch euch herzlich willkommen heißen heute an diesem Pfingstsonntag und auch die Geschwister daheim. Seid willkommen und ich hoffe, dass wir heute wirklich auch an diesem Pfingsten ein Thema haben, was wir auch gemeinsam erarbeiten können, was wichtig ist für uns als Gemeinde. Wir haben das letzte Mal den gleichen Bibeltext betrachtet, wo der Manuel uns den vorgelesen hat, wo es um das Thema gegangen ist, ja, was für ein Wesen der Unglaube hat und was das für Auswirkungen auch für die Gemeinde gehabt hat. Und heute wollen wir aus einer anderen Perspektive den gleichen Text nochmal anschauen und wollen schauen, was für eine Botschaft die Menschen eigentlich von der Gemeinde erhalten hat und wie die Gemeinde diese Botschaft empfangen hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit das Wesen des Evangeliums und in drei Teile aufgeteilt, mit drei Fragen, die wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen. Die erste Frage ist: Hat die heutige Gemeinde, hat die Kirche heute ausgedient? Es ist jetzt seit über 2000 Jahre her, als die Gemeinde entstanden ist. Wie schaut es heute aus? Ist die Gemeinde heute noch genauso kräftig wie damals? Zweite Frage: Können wir heute noch klar definieren, was das Evangelium ist? Und der dritte Punkt: Haben wir heute die Vielfalt des Evangeliums vielleicht verdrängt? Wenn wir uns in den Medien schlau machen und gucken, was in der Welt herum passiert, dann stellen wir fest, dass es unwahrscheinlich viele Menschen gibt, die der Kirche heute den Rücken zudrehen. Auch in Bayern, Hochburg von katholischen Kirche, wollen immer mehr und mehr von der Kirche austreten. Und in ganz Deutschland ist nur noch jeder zweite Bürger entweder in der evangelischen oder in der katholischen Kirche. Und die Tendenz von den Kirchenaustritten nimmt immer mehr zu. Nur Corona hat es ein klein wenig gebremst, dass sich die Leute noch zurückgehalten haben. Und die Menschen haben natürlich Fragen an die Kirche, an die Gemeinde. Und sie sagen: Mit welchem Recht redet ihr eigentlich heute noch zu der Welt? Oder ausgerechnet in einer modernen Zeit, wo wir aufgeklärt sind, wo alles im Wandel ist, kommt sie immer noch mit der alten Lehre und mit diesem alten Buch daher. Und genau diese Schwierigkeiten, die die Menschen mit dem Evangelium haben heute, die hatten die Menschen früher auch schon. Und die haben die Menschen auch in unserem Textabschnitt, den wir uns heute auch wo wir uns heute anschauen wollen. Menschen haben nicht so sehr bestimmte Aussagen von dem Evangelium im Blick, warum sie gegen das Evangelium sind, sondern sie haben ein Problem mit der Kernaussage, mit dem Wesen des Evangeliums. Menschen von damals und auch Menschen heute wollen auf das Evangelium eben nicht hören, weil sie das Wesen der Botschaft auch nicht verstehen oder auch einfach fehlinterpretieren. Und da gibt es natürlich moderne Theologen und moderne Thesen, die aufgestellt werden heutzutage, und man sagt, weil sich die Menschheit ja verändert hat, wir leben heute in der postmodernen Zeit, so muss sich natürlich auch die Botschaft und die Kirche ändern, man muss sich dem anpassen. Und die veränderten Bedürfnisse von den Menschen heute können nicht die gleichen Bedürfnisse sein, die die Menschen damals gehabt haben. Also brauchen wir eine Reform. Eine Reform der Kirche oder eine Reform einfach der Gemeinden. Und wir wollen uns aber heute Gedanken machen, welches Ansehen und welche Autorität hat die frühere Gemeinde denn gehabt? Woher haben sie eigentlich ihre Autorität her? Was waren die Wurzeln der Gemeinde? Und in der Apostelgeschichte finden wir sehr, sehr vieles darüber. Da sehen wir, wie die Gemeinde entstanden ist, aber auch, wie ihr Werdegang gewesen ist. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gemeinde mit Vollmacht aufgetreten ist. Und das sehen wir schon im dritten Kapitel, wo einfach Johannes und Petrus aufgetreten sind und in den Tempel gehen wollten. Und im sechsten Vers dann auf einen Gelähmten treffen, der schon 40 Jahre lang nicht laufen konnte. Und dann sagt Petrus, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickten fest auf ihn und sprachen, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihm empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus des Nazaräers, geh umher. Das war Vollmacht. Der Gelähmte ist aufgestanden, hat Gott gelobt und gepriesen und alle haben das gesehen. Und da sind natürlich die Menschen neugierig geworden, sind auf Johannes und Petrus zugegangen. Und so konnte Petrus seine Botschaft vom Evangelium weitergeben. Das blieb nicht folgenlos. Die führende Schicht der religiösen Oberschicht hat das mitgekriegt und haben sie natürlich gefangen genommen und sie wurden danach verhört. Und sie mussten vor dem Hohen Rat sich verteidigen, obwohl sie ungelehrte Männer waren, obwohl sie kein Geld und auch kein Ansehen bei Menschen besaßen, um vielleicht ein Anwalt ihnen zur Seite hätte stehen können. Nein, sie waren allein. Und doch lesen wir dann im Kapitel 4 die Verse 7 bis 12 miteinander. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Oberste und Älteste und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hananias und der Priester und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sich in die Mitte gestellt hatten, fragten sie sie, in welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch diese geheilt worden ist, so sei euch allen kund und dem ganzen Volk Israel kund. Im Namen Jesus Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In dessen Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Da sehen wir, wie diese einfachen Männer aufstehen konnten und vor dieser Übermacht, von diesen Gelehrten sich verteidigen haben können. Dass sie mit Vollmacht aufgetreten sind und ihre Botschaft rechtfertigt haben. Und jetzt im 5. Kapitel wiederholt sich in gewisser Weise das. Nachdem sie die zwei Apostel ermahnt wurden und wieder freigelassen wurden, haben sie quasi das Evangelium weiterverkündigt. Und jetzt ist es eben so, dass es wieder eine Festnahme gegeben hat. Im 5. Kapitel haben wir heute Morgen schon gelesen. Jetzt wurden alle Apostel festgenommen und ins Gefängnis gesetzt. Und sie hatten jetzt Vorbereitungen getroffen für einen weiteren Prozess. Aber dieser Prozess sollte letztendlich der Gemeinde und den Aposteln den Garaus machen. Aber jetzt sehen wir, dass eingegriffen wird. Gott greift ein als Schutzmacht und sendet einen Engel, der eben die Gemeinde, die Apostel wieder herausgeführt hat aus dem Gefängnis. Gott bestätigt sein Wohlgefallen an der Gemeinde und er stellt sie wieder her. Und dann ist interessant, wer gibt jetzt der Gemeinde Vollmacht und einen Auftrag? Da lesen wir eben auch in Vers 20, den lese ich nochmal mit uns im 5. Kapitel, Vers 20, wo es eben heißt, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Gott selbst spricht durch den Engel zu der Gemeinde und gibt ihnen diesen Auftrag. Sie sollen alle Worte des Lebens verkündigen. Wenn hier steht, alle Worte des Lebens, das kommt hier eben vor, dann umschreibt es das Evangelium und meint, es geht um das Auferstehungsleben vom Herrn Jesus, dass er all denjenigen gibt, die ihn in ihrem Leben aufgenommen haben. Und in Bezug auf diese Verkündigung, die so wichtig ist und von denen die Apostel auch nicht nachlassen konnten, schreibt dann, oder lesen wir hier in Vers 29, dass da Petrus einfach sagt, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wir können gar nicht schweigen von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wir fragen uns natürlich, wie konnte die erste Gemeinde unter derart schwierigen Bedingungen und Verfolgung so erfolgreich werden, dass der christliche Glaube sich heute in der ganzen Welt verbreitet hat und auch mir heute Morgen vor Gott stehen. Und aus dem Text heraus möchte ich zwei Prinzipien mit euch erarbeiten. Das erste Prinzip ist, die Gemeinde wusste ganz genau, was für eine Botschaft sie weitergeben sollte, dass das eine Botschaft ist von Gott selber. Das waren nicht ihre eigenen Ideen oder nicht ihre eigenen Überlegungen, die sie gehabt haben, was sie den Menschen weitergeben können, sondern sie haben ein Gebot von Gott empfangen durch den Engel, der ihnen gesagt hat, ganz genau, was sie weitergeben sollen um die Menschen herum. Und das war ein Ruf, so eine Berufung, diesen Dienst zu tun. Dessen waren sie sich sicher. Und der zweite Punkt ist, sie vertrauten auf die Wirkung, auf die Kraft Gottes, dass er sie da hindurchtragen wird. Sie haben ja schon erlebt, wie Gott immer wieder aus Schwierigkeiten einen herausführt und wie er sie jetzt aus dem Gefängnis herausführt. Und deswegen, weil sie Gott kannten, haben sie auch ein Vertrauen darauf gehabt, wenn wir diesen Auftrag tun, dann wird Gott mit uns sein und er wird uns auch Gelingen schenken. Sie haben Gott vertraut. Aber nicht nur das, sondern sie waren auch in einer engen Beziehung zu Gott. Du kannst nur dem Menschen vertrauen, mit dem du eine gute Beziehung hast. Wenn die fehlt, dann kommt oft das Misstrauen. Aber diese Gemeinde hatte eine gute Beziehung zu Gott. Und woran sehen wir das? Wir sehen das in einem ganz kleinen Wortle. Sie hatten den Auftrag, dass sie hingehen sollten in den Tempel und das Evangelium verkünden. Und in Vers 21 lesen wir, als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel. Warum frühmorgens? Weil sie voller Erwartung und voller Freude waren, endlich das tun zu dürfen, wofür Gott uns beauftragt hat. Das haben sie nicht aus Druck und aus Zwang gemacht, das war freiwillig mit voller Freude. Und das ist bemerkenswert, dass eben auch aus der Gemeinschaft mit Gott Freudigkeit entsteht. Und sie sind im Einklang mit Gott und erfahren Lebensfreude. Das ist nicht so, dass sie geknechtet und sich schäbig fühlen, sondern sie haben eine Lebensfreude, die richtig heraussprüht. Die Wurzeln der ersten Gemeinde finden wir eben in diesen zwei Prinzipien. Sie haben sich ihrer Berufung sicher gewusst, was sie für eine Berufung haben, dass sie vom lebendigen Gott dafür berufen sind, und sie haben eine Lebensfreude in der Beziehung zu ihrem Herrn. Und diese zwei Komponente treibt sie an. Und das sehen wir, dazu möchte ich mit euch eine Bibelstelle aufschlagen, im 1. Thessalonicher Brief vom 2. Kapitel. Wo genau dieses Prinzip ja auch Paulus schildert, da heißt es in 1. Thessalonicher 2 von Vers 2 bis 4, ein paar Verse. Sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden wurden, sind mit dem Evangelium vertraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unser Herzen prüft. Auch hier finden wir, Paulus war sich seiner Berufung ganz genau sicher, das weiterzugeben, was er gelehrt worden ist, nicht seine eigenen Ideen. Und er hat es mit Freuden gemacht. Er hat es gemacht, weil er Gott gefallen wollte. Und das macht man nur, wenn man einen Menschen oder wenn man Gott liebt, dann will man ihm gefallen. Eine Gemeinde hat auch heute nur noch dann eine Zukunft, wenn sie sich sicher ist, dass Gott ihr eine Berufung gegeben hat. Wenn das der Fall ist, dass du weißt, dass die Gemeinde dir eine Berufung gegeben hat, dass Gott dich bevollmächtigt hat, etwas zu tun, dann wird die Gemeinde immer eine Zukunft haben. Das Evangelium, das sie vom Gott empfangen haben, dass Gott den Menschen offenbaren wird, muss weitergetragen werden. Und wenn du das dann in der Gemeinschaft, in der Verbindung mit Gott tust, dass du im Einklang mit Gott handelst, dann wirst du auch eine Freudigkeit bekommen in deinem Herzen, dass du das gerne tun wirst. Und wenn diese zwei Elemente vorhanden sind, dann hat eine Gemeinde auch nicht ausgedient. Eine Gemeinde, die sich aber ihrer Autorität aus Gott nicht bewusst ist, und dann anfängt, mehr den Menschen gefallen zu wollen als wie Gott, die werden natürlich Abstriche machen vom Wort Gottes und versuchen, sich den Menschen anzupassen. Und dann hat sie tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auch ausgedient als Botschafter Gottes, weil ich ja dann nicht mehr Gottes Dinge vertrete, sondern die meine eigene oder die von Menschen. Dann hilft es auch nicht, sich neu zu erfinden und die Gemeinde vielleicht zu reformieren oder irgendwie sich anzupassen an die neuen Bedürfnisse von den Menschen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen. Können wir heute noch genau wissen, was das Evangelium ist? Können wir das Evangelium klar definieren? Und dazu möchte ich einfach Illustrationen weitergeben. Stellt euch vor, ein Mann kommt zu euch und hat zwei Geschenke dabei. Das erste Geschenk, das schaut genau aus wie das zweite, aber im ersten Geschenk, da steht drauf, die Suche nach der Wahrheit. Wenn du dieses Geschenk kriegst, dann findest du die Suche nach der Wahrheit, und das zweite Geschenk ist Wahrheit. Und der Mann sagt zu euch, wähle ein Geschenk. Welches Geschenk würden die meisten Menschen wählen? Was denkt ihr? Wähle ein Geschenk. Die Suche nach Wahrheit oder die Wahrheit. Was wählen die meisten Menschen? Die Wahrheit? Wäre schön, wenn sie das machen würden. Ihr würdet die wählen, ich weiß. Aber nein, die meisten Menschen wählen die Suche nach Wahrheit. Warum? Ja, weil die Suche nach Wahrheit viel, viel verlockender ist. Da steckt Spannung, ja, Spiel und vielleicht süße Schokolade drin. Währenddessen die Wahrheit mich vor veränderten Tatsachen stellt, da bin ich ja dann schon am Ziel und ich muss das, was Wahrheit ist, dann auch essen wollen. Und wer weiß, ob mir das schmeckt. Die meisten Menschen wählen das erste Geschenk, die Suche nach Wahrheit. Und das ist auch so, dass der Weg das Ziel ist. Es geht um den Weg zum Ziel hin. Es geht gar nicht so sehr um das Ziel selber. Und das wird oftmals übertragen auf Religion, auf Glauben, dass wir alle auf dem Weg sind, die Wahrheit für uns zu finden und an der Wahrheit festzuhalten. Und auf diesen fahrenden Zug springen sehr, sehr viele Menschen auch auf und auch Gemeinden. Und so gibt es Aussagen, die so gefallen worden sind. Die Suche nach dem Glauben ist viel, viel besser als der Glaube selber, sagen manchen Theologen. Oder es wird auch gesagt, es ist die Aufgabe der Kirche, Menschen anzuleiten, sich auf die große Suche nach dem Glauben einzulassen. Hier wird der Fokus nicht mehr auf das Ziel, nicht mehr auf die Wahrheit gelegt, sondern der Fokus liegt auf den Weg, auf die Suche nach etwas. Aber wenn wir uns den Text heute Morgen anschauen und wenn wir die Bibel als Ganzes anschauen, dann sehen wir, wenn es um das Evangelium geht, dann ist es anders. Dann müssen wir uns nicht auf die Suche machen, sondern das Evangelium ist eben genau andersrum. Gott sucht den Menschen und offenbart sich mit seiner Wahrheit den Menschen. Da kommt das Evangelium, die Wahrheit zu den Menschen und nicht der Mensch macht sich auf den Weg zur Wahrheit. Es ist Gottes Geschenk an uns. Und es liegt an dir, ob du es annehmen möchtest und wählen musst. Du musst eigentlich nur sein Geschenk aufnehmen. Das heißt, du musst es für dich in deinem Herzen als Wahrheit aufnehmen. Und dazu brauchst du nichts tun, als wie nur das zu hören, wie wir heute Morgen gehört haben, und das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes in dein Herz einlassen. Dann wirst du die Wahrheit sehen und die Wahrheit wird dich auch ans Ziel geleiten. Der Glaube an die Wahrheit ist eben keine Spiel und auch keine Spekulation, wo wir vielleicht irgendwie etwas finden, was uns gut schmeckt. Sondern die Glaube an das Evangelium ist eine Offenbarung, die uns Gott gibt. Und die kann man ganz klar definieren. Und es wird auch ganz klar auf Fakten aufgebaut. Und das wird in der ganzen Kirchengeschichte von allen Aposteln gleich gelehrt. Die haben alle die gleiche Lehre. Da gibt's keine Unterschiede. Und das möchte ich mit euch auch nochmal in einem Wort lesen. Wir lesen dazu im 1. Korintherbrief, der 15. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Hier schreibt Paulus: Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüder auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig blieben. Einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber Von allen erschien er vor allem gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir. Und so seid ihr zum Glauben gekommen. Eine Botschaft und ein Wort, was alle Aposteln verkündigt haben. Da hat sich nichts unterschieden zwischen denen. Es geht aber auch immer um das gleiche Thema. Um das Wort des Lebens, um das Auferstehungsleben, das hier weitergegeben wird. Es ist das Auferstehungsleben von unserem Herrn. Und das war das Zentrum und das war das, der Kern der Aussage von den Aposteln. Und dieses Leben wird denjenigen gegeben, der eben an das Werk vom Herrn Jesus glaubt. Und das ist was Wunderbares und das ist das frohe Botschaft vom Evangelium. Und es konnte damals eindeutig definiert werden und hat den Menschen geholfen in jeder Lebenssituation. Und es kann heute eindeutig definiert werden und es hilft heute noch genauso wie damals. Die Gemeinde muss sogar das Evangelium verteidigen und dogmatisch erklären. Warum? Was denkt ihr? Warum müssen wir das Evangelium verteidigen? Warum müssen wir auf Dogmen setzen? Was denkt ihr? Es gibt nur ein Original. Es gibt nur eine Wahrheit. Ja? Und allzu oft wird diese Wahrheit eben verschleiert oder vertauscht oder man will die Wahrheit umkehren. Und dazu möchte ich auch aus dem Galaterbrief mit euch ein paar Verse lesen. Galater 1, die Verse 6 bis 12. Ich wundere mich, dass ihr auch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn rede ich jetzt Menschen zu lieben, Liebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht, sagt Paulus. Paulus kannte das Evangelium sehr gut. Er kannte genau das, was im Evangelium das Zentrum ist. Und deswegen, weil er das Original gut kannte, wusste er auch jede Fälschung zu unterscheiden. Die Frage ist auch an dich heute, kennst du das Evangelium ganz genau? Weißt du genau, um was es im Evangelium geht? Das ist eine Frage, die immer wieder wichtig wird in unserem Leben, weil es eben immer wieder Bestrebungen gibt, das Evangelium umzukehren. Dass das Wichtige, dass die Wahrheit am Rande steht und der Weg zur Wahrheit wichtiger wird als wie die Wahrheit selbst. Aber natürlich fragst du dich vielleicht auch, ja, wie viel umfasst denn das Evangelium? Was steckt denn in dem Evangelium jetzt nun ganz genau drin? Und da gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, das Evangelium ist natürlich klar, ist alles, was im Neuen Testament drin steht. Andere wiederum sagen, das, was in den vier Evangelium drin steckt, da gibt es wieder welche, die aufstehen und sagen, das, was nützlich für den Menschen ist, die Bergpredigt vom Herrn Jesus, die sind wichtig. Andere sagen, nur die Worte vom Herrn Jesus, das ist das Entscheidende. Und wieder andere sagen, bestimmte Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist entscheidend. Da steckt alles drin, was wichtig ist, alles andere ist nicht so wichtig. Aber wir haben in unserem Text gelesen, wir sollen alle Worte dieses Lebens dem Menschen sagen. Das ist ein Auftrag an die Gemeinde. Wir sollen nicht überlegen, Dinge wegzulassen oder Dinge dazuzunehmen, sondern uns auf das Kernaussage konzentrieren. Und dann sagen natürlich manche, das Evangelium ist nur das, dass man Menschen bittet, dass sie zum Herrn Jesus kommen. Das ist wichtig, dass die Gemeinde diesen Aufruf tut, dass man sagt, man soll zum Herrn Jesus kommen und sich vom Herrn Jesus auch stellen und ihm bitten, dass er das Leben aufnimmt. Aber das ist nicht alles. Das ist das Ende des Aufrufs, aber nicht der Anfang und auch nicht das Ende vom Evangelium. Wenn man alle Worte des Lebens auspacken möchte und ausbreiten möchte, was jetzt in diesem Geschenk drin ist, dann muss man sich natürlich auch Fragen erstmal zu stellen und Fragen klären. Was ist das Leben eigentlich? Woher kommt denn das Leben? Was ist der Mensch? Und woher kommt der Mensch? Wie ist denn alles entstanden? Und unmittelbar jetzt befinden wir uns in den ersten Seiten der Bibel im Alten Testament. Was viele schon sagen, das gehört nicht mehr zum Evangelium dazu. Aber das beinhaltet die Schöpfung. Das Evangelium beinhaltet die Schöpfung. Auch wenn moderne Menschen sagen, die Welt ist alles nur aus Zufall entstanden, ich kann trotzdem ganz normal weiter glauben, sagt das Wort uns was anderes. Im Anfang schuf Gott. Und wir haben es mit einem Schöpfer zu tun und auch der Mensch ist ein geschaffenes Wesen, was vor ihm seinem Schöpfer Rechenschaft abgeben muss. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und Gott spricht ja auch da schon in den ersten Versen zu den Menschen. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Und wenn alles aus Zufall entstanden ist und der Mensch keine Schöpfung ist, wann bitte ist dann der Fall des Menschen eingetreten? Wann hat es denn den Sündenfall gegeben? Und war der Mensch vor dem Sündenfall, war der Mensch bei der Entstehung dann sündlos? Hat er eine Zeit gegeben, wo der Mensch ja ewig hat leben können und keine Sünde gehabt hat? Die Bibel sagt uns ganz klar, Schöpfungsbericht, Sündenfall, da kriegen wir Antworten auf unsere Fragen, die wichtig sind, weil wir wollen ja wissen, wovor muss Gott uns retten? Wovor hat er uns gerettet? Und wir lesen dann eben auch weiter, so schickte ihn, also der Mensch wurde von Gott, der Herr, aus dem Garten Eden heraus. Er hat ihn verbannt aus dem Garten Eden. Warum hat Gott das getan? Weil er keine Gemeinschaft mit Sünde haben könnte, musste er den Menschen und die Sünde strafen. Und da haben viele schon ein Problem mit einem strafenden Gott, einem zornigen Gott, wo die Menschen sagen, mit so einem Gott aus dem Alten Testament will ich nichts zu tun haben. Aber das Evangelium beinhaltet das. Und dann lesen wir im Alten Testament auch, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Und bekleidete sie. Wir sehen, wie barmherzig Gott auch ist und den Menschen weitergeholfen hat. Aber es musste Blut fließen. Ein Opfer wurde gegeben. Woher hätte Gott sonst das Fell gehabt? Und er hat sie damit bekleidet. Er hat ihre Blöße zugedeckt. Und das ist das, was das Evangelium uns auch zeigt. Dass Gott das Liebste, was er hat, für uns hingegeben hat. Dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat für die Sünden der Welt. In 1. Korinther 1,30 heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heilung und zur Erlösung. Ein Teil des Auswirkungen von Auferstehungsleben Jesu Christi finden wir eben hier. Aber auch hier ist das Evangelium noch nicht zu Ende. Gott gestaltet das Leben von einem jeden Gläubigen. Er möchte dich umgestalten. Er will dich heiligen. Und er will dich dem Anspruch gemäß als sein Kind auch hier auf Erden repräsentieren. Und das lesen wir auch in der Bibel. Im Römerbrief heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und wenn du dann zu diesen Menschen gehörst, die alle dem Herrn Jesus gleichgestaltet werden, dann formt er natürlich auch die Gemeinde. Im Pfingsten sehen wir das, wo die Gemeinde zusammenkommt und als Leib Christi Christus hier auf Erden vertritt, wo Gott auch wirkt auf dieser Welt. Auch das gehört zum Evangelium. Und dann sehen wir im Evangelium die Wiederkunft des Sohn Gottes, wie er mit der Gemeinde sich vermählt. Und wie er dann als König, der auf die Welt auftritt und ein Reich gründet, das 1000 Jahre währt, wo er die Menschen in Gerechtigkeit führt und leitet. Auch das gehört noch zum Evangelium dazu. Das Leben Christi wird sichtbar mit der Gemeinde für die ganze Welt. Und wir sehen dann nach der Zeit das jüngste Gericht. Dann wird im jüngsten Gericht jeder Mensch und jedes Knie sich vor Christus beugen müssen. Und dann werden Bücher aufgeschlagen. Und ein Buch ist das Buch des Lebens. Das wird geöffnet. Und da heißt es dann, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wird, das sind all diejenigen, die das Auferstehungsleben vom Herrn Jesus nicht in ihr Leben aufgenommen haben. Wenn da jemand nicht dann in diesem Buch des Lebens gefunden wird, so wird er in den Feuersee geworfen. Das ist dann ein ewiges Verderben und auch ein ewiges Getrenntsein von Gott. Und das ist endgültig. Hier auf Erden hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Später ist es nicht mehr möglich. Aber auch das ist noch nicht das Ende vom Evangelium. Das Evangelium endet nicht mit Gericht. Das Evangelium endet damit, dass Gott, der Herr, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und diese neue Himmel und eine neue Erde umfasst alles, das ganze Universum. Er erneuert das komplette Universum. Es wird wieder alles hergestellt und schöner und besser, wie es zuvor gewesen ist. Das alles beinhaltet das Geschenk der Wahrheit, das wir annehmen sollen. Jedes einzelne Teil ist für das Evangelium wichtig. Und es ist vor allem eins, eine Offenbarung, die Gott den Menschen geben möchte, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit auch kommen. Und das ist die Aufgabe von der Gemeinde, dass wir das weitergeben. Wir dürfen nicht uns aussuchen, was jetzt den Menschen schmecken könnte und was nicht, was gut ist für die Menschen und was nicht, sondern wir müssen die ganze Wahrheit den Menschen sagen. Menschliche Gedanken und menschliche Wege sind beschränkt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen nicht mehr mit unseren Gedanken und Möglichkeiten ins Paradies. Da steht ein Engel mit einem flammenden Schwert. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und so hat er diesen Weg gewählt durch Jesus Christus und durch das Auferstehungsleben, dass du wieder zurückkommen kannst ins Paradies. Er führt uns zurück und stellt uns wieder her. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben uns heute Morgen über 3 Fragen Gedanken gemacht. Hat die Gemeinde ausgedient? Und wir sind dazu gekommen, dass wir gesagt haben, nein, nicht, wenn wir uns auf unsere Wurzeln besinnen. Jede Generation von Gläubigen muss sich ganz neu auf die Wurzeln des Evangeliums konzentrieren. Das muss jede Generation neu machen. Das kann man nicht vererben, sondern jeder Generation muss es für sich neu erarbeiten, neu sich dessen bewusst machen und das Evangelium für sich ganz neu hören. Und dann in Bezug auf die Mannigfaltigkeit der Tiefe des Evangeliums darf ich keine Abstriche machen. Und in Bezug auf die Verbundenheit mit dem Herrn Jesus soll ich treu bleiben. Dann werde ich auch Segen erfahren und auch Ansehen bei den Menschen finden. Was ist für dich das Evangelium, war eine Frage. Jede Generation gibt von sich auch vor, auf dem richtigen Weg zur Wahrheit zu sein. Das stimmt. Aber wenn wir das Ziel aus dem Blickfeld verlieren, dann fängst du an, im Kreis sich zu bewegen. Und wenn du mal im Kreis gelaufen bist, dann ist das Ziel aus den Augen verloren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in die Irre gehen und das Ziel immer wieder vor Augen haben. Und das ist eben nur das wahre Evangelium und der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Er ist die Quelle allen Lebens. Er ist die Wahrheit und er ist das Ziel unseres Lebens. Die dritte Frage war eben, hat dich das Evangelium neu in seiner Tiefe und in seinem Umfang ergriffen? Bist du neu ergriffen vom Evangelium? Es geht hier um alle Worte des Lebens. Wann hast du das letzte Mal das Evangelium in Bezug auf dein eigenes Lebens neu erkannt, hast neu Freude und Hoffnung geschöpft? Bist du dir seiner Liebe, seiner Vaterliebe zu dir gewiss und bewusst? Und weißt du, dass du täglich von seiner Gnade und seinem Erbarmen abhängig bist? Das war so in der Vergangenheit, das ist heute in der Gegenwart so und das wird auch in der Zukunft so sein. Wenn du das weißt, dann wirst du auch mit Gottes Hilfe die richtigen Worte finden, wenn du in deinem Umfeld von dem Auferstehungsleben, das der Herr Jesus in deinem Leben zum Ausdruck bringt, Zeugnis weitergeben wirst. Und das in deiner eigenen Sprache, da musst du dich nicht verstellen. Wir dürfen eins nicht vergessen, in unserer Geschichte war es auch der Engel des Herrn, der befreite die Apostel aus dem Gefängnis und gab ihnen eine Berufung und Autorität. Aber es ist auch der Engel des Herrn, der dich befreit, aus welchem Gefängnis du auch immer drin steckst und dir ebenso eine Berufung und Autorität heute geben möchte, dass du dem nachkommst und das nicht aus Zwang, sondern in der Beziehung zum Herrn aus Freuden ihm dienst. Sei dieser Woche ein Zeugnis vor den Menschen von dem, was das Auferstehungsleben in dir zum Ausdruck gebracht hat, was sich da verändert hat in dir. Ich möchte mit den letzten Versen in der Bibel auch schließen, Offenbarung 22, die Verse 16 bis 21, wo der Herr Jesus eben zur Gemeinde ausspricht und zu uns. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Verheißungen wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt von denen, die in diesen Buchen geschrieben ist. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Ich möchte mit uns noch zum Abschluss beten und wer will, kann sich das Gebet ja auch zu eigen machen. Lieber Herr, vergib auch mir, dass ich auch in vielen Weise und oftmals auch deine Güte und deine Gnade für selbstverständlich angesehen habe oder einfach auch in meinem Alltag nicht beachtet habe. Hilf mir auch im Alltag und jeden Tag aufs Neue, die Tiefe deiner Gnade und die Tiefe deiner Liebe, dass ich das mir in meinem inneren Auge ja wieder neu bewusst mache und dass ich weiß, dass ich nicht tiefer als in deine Hand fallen kann und dass du meine Lebensfreude bist. Wir bitten dich, schenk du mir auch die richtigen Worte und auch die richtigen Werke, ja, den Menschen weiterzugeben, die um mich herum sind. Das, was du in meinem Leben auch gewirkt hast, dass ich das auch nach außen zum Ausdruck bringen kann. Und wir bitten dich jetzt einfach auch, stärke du die Gemeinde hier auch in Kempten und schenke, dass wir deiner Berufung nachkommen und auch dir in Freuden dienen. Amen. Amen.